Arms. Okay, gut, dann werde ich mal starten. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu der ersten oder zweiten Podcast-Folge. Wir wissen es noch nicht genau, wir sind hochmotiviert. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und dass wir dabei sind. Und mal wieder sind wir zu dritt unterwegs. Und ich freue mich sehr, dass wir uns hier bei Zoom mal wieder versammelt haben. Wir sind online, wir sind wegen Corona noch online und weil wir noch bisher in verschiedenen Städten sind. Das wird sich bald ändern. Aber ja, im Moment. Ja, herzlich willkommen natürlich aus dem FF, denn da befinden wir uns virtuell ja. Im Moment. Und das FF ist der Ort, an dem wir uns auskennen und Fachwissen haben bzw. vortäuschen. Das Konzept des Ganzen werde ich noch mal kurz erläutern. Wir werden Fakten, fantastische falsche Fakten, also wie man das ja auch schon am Namen hört, FF, präsentieren. Der Clou der ganzen Sache ist natürlich, dass wir Geschichten erzählen, weil wir das gerne machen. Kleine Geschichten, kleine fantastische spannende Fakten zu Themen, die wir jeweils vorbereitet haben. Und dann erzählen wir, was es damit möglicherweise erfunden, vielleicht aber auch echt, wir wissen es nicht, auf sich hat. Und ja, weil wir ja zumindest zu 66% auch in die psychologische Richtung gehen wollen, dachten wir uns, hey, das probieren wir doch mal aus als quasi Riesengruppentherapie. Nein, hauptsächlich soll es Spaß machen, also das ist der Sinn der Sache. Und das Gekicher kommt von Johannes und Bene. Ich bin Clara, hi. Und ich darf Bene auch schon vorstellen, damit alle wissen, wer hier noch so dabei ist. Hallo Bene, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Bene ist nicht nur Fake- bzw. fantastischer Geschichtenerzähler, er ist auch Singer-Songwriter. Er ist nicht nur Fake. Ja. Er ist auch echt. Er ist real. Er kann echte Songs schreiben, die alle, finde ich, in sich schon eine kleine und schöne Geschichte erzählen und die sehr viel Spaß machen dadurch. Und deswegen ist er mehr als überqualifiziert, hier dabei zu sein. Und ich freue mich über seinen Input. Hallo Bene in Hamburg.
Hi nach Wien. Ja, und aus dem FF, wo aus wir dem alle FF. Sind.
Und du kannst gleich weiter erzählen, wenn du magst, beziehungsweise weiter vorstellen.
Hallo, liebe Zuhörer, hallo Mutti, alles Gute zum Muttertag, I don't know. Ich darf den Johannes vorstellen. Der Johannes ist ein...
Hallo,
da ruft er auch schon, meldet er sich zu Wort, ist ein schwerfähiger Mensch.
Ein was?
Was? Schwerfällig?
Schwerfähig, sehr fähig. So. Ich weiß gar nicht, ja. Auch, ich würde sagen.
Schwerfällig auch.
Er ist sehr gut darin zu erzählen. Ich glaube, er ist wahrscheinlich der beste Erzähler in unserer Gruppe. Er kann gut. Ja, dreh mit den Augen. Was ich finde gar nichts. Was, sonst kannst du nichts. Was soll ich denn sonst an dir rauskehren? Du kannst gut Stimmen machen. Und ich glaube, also das meine ich damit. Du kannst gut eine Atmosphäre erzeugen und die Leute überzeugen, dass mehrere Leute da sind, irgendwie, indem du so. Weißt du?
Ja, in mir ist das Konzept von Stimmen machen bekannt.
Ich wollte es nur noch mal kurz vormachen, damit die Leute ungefähr wissen, welches Niveau das hat.
Aber dann kannst du es ja auch. Ist egal, stell weiter vor, Entschuldigung.
Ja, es wird noch besser als das, was ich gerade vorgemacht habe. Und er hat, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung, was eine gute Geschichte ausmacht. Das, glaube ich, weiß er ganz gut. Ich finde immer deine Kritik, die du an den Geschichten übst, die wir mal geschrieben haben, ja, es ist wahr, wir hatten mal einen Schreibzirkel. oder auch wenn wir Geschichten erzählen, hast du, glaube ich, ganz gute Inputs und Ideen und Anstöße, wie man das fortführt. Und Clara stimmt mir zu, das heißt, es stimmt.
Ich würde das total so unterschreiben. Also
von dir weiß.
Du bist überstimmt. So ist es.
Hallo, ich bin der Johannes. Ich wurde gerade vorgestellt. Und das war toll.
Bitte.
Und jetzt stelle ich Clara vor, die ihr schon zu Beginn gehört habt. Sie hat sich einmal ganz kurz selber vorgestellt, also eigentlich nur gesagt, dass sie es ist. Sie ist das einzige Mädchen in dieser Runde, deswegen könnt ihr sie vielleicht auch an ihrer Stimme direkt erkennen. Auch wenn man mir schon öfter gesagt hat, dass ich auch klinge wie ein Mädchen. Ich war meistens ähnlich wie Benes Vorstellung. Da war ich mir nicht so sicher, ob das jetzt lieb gemeint war oder in Wirklichkeit ein Read. Aber ich bin der Johannes, wie gesagt. Und Clara ist in unserem Panel die, würde ich sagen, akademischste. Das hört sie gar nicht toll. Gern. Sie hat die meisten Titel. Sie ist am schlausten im Sinne von, sie lernt am schnellsten Sachen auswendig. Aber das Wichtigste, was man euch über sie erzählen muss, ist, dass sie all diese Sachen überhaupt nicht an sich schätzt. sondern am liebsten beschäftigt sie sich mit Dingen, die nichts mit allem, was ich gerade aufgezählt habe, zu tun haben. Nämlich mit Dingen, die sie sich ausdenkt oder die sich andere Leute ausdenken, die sie mag. Mit Spielen, die sich irgendwer ausgedacht hat, den sie dann dementsprechend auch mag, weil er sich's ausgedacht hat. Also das heißt, wenn ihr sie sucht, werdet ihr sie wahrscheinlich nicht in der Vorlesung finden, aber sie wird trotzdem besser in der Prüfung sein als ihr. So, get ready.
Yeah. Oh je.
Genau, und sie hat zwei Katzen, die heißen Minerva und Moin. Da kann man auch direkt schon sehen, was ihre beiden größten Prioritäten sind. Minerva für, ich glaube, ich muss es nicht erklären, ne?
Ja.
Harry Potter, Fantasy, hat sich wer ausgedacht, J.K. Moin, weil sie aus Hamburg kommt, Hamburg liebt und bald wieder zurückkommt.
Yeah.
Ich und Bene sind da schon. Das heißt, wenn ihr uns sucht, werdet ihr uns dort finden.
Das ist irgendwie so ein bisschen nicht ganz nach Plan gelaufen.
Naja, du musstest ja noch 5 Bachelor machen. genau, und das ist unser erlesenes Panel.
Ja.
Johannes, Clara, Bene. Und diese Reihenfolge ist nicht nach irgendeiner Präferenz, sondern einfach zufällig, wie sie bei mir in Zoom angeordnet sind.
Okay. Wow, danke, Johannes. Dankeschön. I guess.
Das war toll.
Ich fühle mich sehr geehrt, aber vor allem freue ich mich, dass wir da sind. Und das Ganze wird gleich so ablaufen, dass eine Person, nämlich in dem Fall Johannes, als erstes uns eine Frage bereitet, mir und Bene. Und Bene und ich werden die beantworten mit einer kleinen Geschichte und kleinen fantastischen falschen Fakten. Fiktiven Fakten vielleicht. Und ja, danach werden wir vielleicht noch ein bisschen drüber diskutieren und mal gucken, was...
Oh, fiktive Fakten, das ist gut.
Ja, ne?
Das müssen wir jetzt merken.
Fiktive, fantastische, falsche. Mal gucken, ob das jedes Mal vielleicht bei jeder Folge kommt noch ein F mehr dazu.
Falsch kannst du weglassen.
Stimmt.
Das kann ja nur fiktiv
sein. Ja, stimmt. Okay, es ist nicht falsch, es ist fiktiv. Und fiktiv kann ja auch stimmen. So wie bei Drachen. So, das mal am Rande.
Bestes Beispiel.
Ich dachte früher, Drachen gab es und sie sind ausgestorben, so wie Dinosaurier. So, jetzt ist es raus. Das ist meine größte Peinlichkeit, aber es ist sehr, naja, gut. Ja, also, Johannes wird eine Frage stellen, Ben und ich werden die beantworten. Danach werden wir durchtauschen. 2 Fragen haben wir. Wir haben ein Thema des Abends, weil es so schön ist, dass heute alle da sind. Also ihr, alle ZuhörerInnen und Bene, Johannes und ich, ist das Thema Schönheit, weil es eben schön ist, Schönheit zu haben,
schön,
zu sehen,
schön,
wie auch immer.
Ja, beisammen,
so. Und Schönheit ist sehr relativ, subjektiv und ja, wie dem auch sei, egal. Ja, und Johannes darf schon die Frage des ersten, ja, zum Thema vorstellen, würde ich sagen.
Gut, bevor wir jetzt anfangen, kommt jetzt demnächst irgendwann wahrscheinlich unser Fantasy-Jingle.
Oh ja.
Wir haben euch jetzt sozusagen vorgestellt das Konzept und jetzt starten wir in diesen Podcast rein.
Ja.
Und dafür werden wir verschiedene Rollen annehmen, nämlich die Rollen von fiktiven Experten.
Innen.
Und damit ihr euch auskennt und euch nicht wundert, warum wir auf einmal viel schlauer sind, als wir vorher noch gewirkt haben, machen wir irgendwas, damit ihr es erkennen könnt. Irgendeinen coolen Soundeffekt oder so. Und das passiert jetzt. Gut, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu aus dem FF fiktive fantastische Fakten für Sie von uns. Mit dem heutigen Thema Schönheit beginnen wir die erste Runde direkt mit einer Frage, die ich des Öfteren schon gestellt bekommen habe. Mehrere Leserbriefe sind eingegangen. Und ich habe mir gedacht, wer besser, um diese Frage zu beantworten, als Clara und Bene. Auch in ihrem Shipname Kleene genannt. Und zwar ist die Frage folgende, und jetzt halten Sie sich fest. Ihr zwei könnt es kaum erwarten, ich weiß. Und zwar, warum haben Vampire kein Spiegelbild? Auf den ersten Blick mag diese Frage leicht beantwortbar erscheinen, doch denken Sie mal gut nach, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Da steckt mehr dahinter, glaube ich. Bitteschön.
Ja.
Ja, da steckt auf jeden Fall viel, viel mehr dahinter. Und zwar war das nämlich nicht immer so. Um das mal ganz vorweg zu schießen, Vampire hatten früher natürlich ein Spiegelbild. Und das war ihnen tatsächlich auch sehr wichtig, dieses Spiegelbild. Denn Vampire sind natürlich sehr, sehr schön. Das wissen wir, da wir Geschichten auch gehört und gelesen und die Filme und Twilight, bla bla bla. Das beruht natürlich alles auf wahren Begebenheiten. Also das ist nicht nur so, dass sie gedacht haben, wir casten diesen Schauspieler und der sieht gut aus, sondern das war wichtig, diesen Schauspieler zu casten, da Vampire eben durch Attraktivität gekennzeichnet sind. Deswegen war ihnen früher das Spiegelbild auch sehr wichtig. Und man kann sich das so vorstellen, dass früher ein Haus eines Vampirs auch eine Art Spiegelpalast war. Also dieses ganze Haus war gefüllt mit Spiegeln. Die Wände innen waren Spiegel und die Wände auch außen überall. Also das ganze Haus waren immer Spiegel.
Außen auch.
Ja, ja. Natürlich, okay. Weil sie wollten natürlich, wenn sie nach Hause kamen von draußen, wollten sie auffallen, natürlich das auch. Aber sie wollten, dass sie sozusagen diese furchtbare Zeit, weil draußen, wenn die Vampire draußen unterwegs waren, da gab es nicht so viele Spiegel. Das war dann immer recht schwierig und hart für die Vampire, weil sie das auch sehr brauchten. Also sie brauchten möglichst so ungefähr, so wie sie das Blut brauchten, mussten sie auch einmal jede Stunde mindestens in den Spiegel gucken. Und das war natürlich, wenn sie draußen unterwegs waren zum Einkaufen oder so, war das schwieriger. Sie hatten immer so einen Handspiegel, das haben sie natürlich gemacht, aber das war super aufwendig. Und deswegen haben sie schon außen an der Hauswand Spiegel gehabt, damit sie halt, wenn sie nach Hause kamen, Gott sei Dank endlich wieder die Spiegel. So.
Ja.
So war das früher.
Ich meine, wir alle wissen ja, Vampire müssen ständig einkaufen gehen, denn das, was sie zu sich nehmen, gibt's im Supermarkt.
Ja, naja, als halt Hausdeko zum Beispiel einkaufen, sowas meinte ich jetzt eher.
Spiegel.
Genau.
Man muss, also die müssen ja aufpassen, dass sie auch das Vampireshaus ist ja quasi das Nest, ne? Das heißt, sie müssen das auch attraktiv gestalten für ihre Beute. Das ist die Höhle, in die sie ihre Beute hinein locken.
Das heißt also sozusagen, die Vampire waren out and about. Natürlich nur nachts, weil Sonne...
Sonne ist schlecht.
Geht ja nicht.
Und das,
das heißt, sie waren bei den ganzen nächtlichen Möbelhäusern, die das nachts offen haben, unterwegs zum Shoppen.
Im Winter also nachts... Ja,
Winter ist eine Möglichkeit, oder aber es gab halt auch spezielle schon Vampir-Shops für die Gelegenheit.
Okay.
Ja, die hatten dann eher abends offen. Oder manchmal gab es so Klopfzeichen, solche Geschichten.
Mhm. Ach so, okay.
Und dann mussten sie halt die Häuser so gestalten, dass auch so normale Nahrung da war. Ich meine, sie können sie essen. Normale Nahrung und so tun, als hätten sie da Spaß dran, aber es bringt ihnen natürlich von den Nährwerten gar nichts.
Ja.
Und der Grund, warum sie das Haus voller Spiegel haben, war natürlich, um sich selber zu sehen. Aber auch, es ist so, dass sie quasi die Opfer immer zu sich gelockt haben, indem sie gesagt haben, heute Abend findet eine Party statt.
Und damit kriegt man die Leute.
Genau. Und dann kamen aber irgendwie nur so 3 Leute, halt genug für die nächste Woche oder so zum Snacken. Aber dadurch, dass so viele Spiegel da waren, haben die sich gedacht, da drüben stehen noch welche und da drüben stehen noch welche. Also das war dann auch noch der Sinn.
Es waren auch dann dadurch die begehrtesten Partys, weil die Menschen halt dachten, boah, das ist eine krasse Location, weil es natürlich alles glitzerte und blinkte. Und sie hatten immer das Gefühl, das war krass, die Hölle los quasi. Krass,
gute Party. Vor allem auch, ich habe gerade gesagt, 3 Leute immer ungefähr. Es waren eigentlich üblicherweise 3 bis maximal 5. Weil es musste auch immer einer wieder weg, damit er eben davon erzählen konnte, von der Party.
Ja.
Wie cool die war. Und die anderen beiden werden natürlich gesnackt.
Ja.
Ja.
Unauffällig, aber das, ja, genau.
Unauffällig, natürlich.
Genau, so, und das zur Vorgeschichte. Und natürlich war es dann, lief das auch Jahre und Jahrhunderte, funktionierte das auch gut. Also es gab so die paar Vampirpaläste, die wurden die Menschen gelockt und dann gesnackt. Und das lief alles so seinen Gang. Und Vampire waren, aller Welt waren froh damit. Und das lief ganz gut. Doch dann eines Tages begab es sich natürlich, dass die gute Sandra, das ist die Person, die noch eine große Rolle spielen wird in dieser Geschichte, weil sie natürlich der Anstoß war, dass sich dafür nämlich alles änderte. Sandra hörte nämlich eines Tages von einer dieser Partys. Sie war noch nicht dort gewesen, aber es sprach sich ja natürlich eben rum. Und sie hörte, okay, da ist eine Party in so einem krassen Spiegelkabinett. Und dazu muss man sagen, dass Sandra jemand ist, der oder war, leider lebt sie ja nicht mehr, das ist ja auch schon eine Weile her, Sandra mochte keine Spiegel.
Nur kurz, wie lang ungefähr ist das her? Also von welchem Zeitrahmen reden wir da?
Bene?
Ach, die Sandra, das ihre Spanne, Zeitspanne, das war, Clara erzählt sehr, es war so 1700.
Ja.
23 ungefähr.
Okay. Ja, also nur, dass sich der, der Zuhörer und die Zuhörerin auskennen. 1723, da gibt es natürlich einige Sachen, wo man sich dran festhangeln kann. Ne?
Ja. Genau, und da war, also da war sie. Da ging sie auf ihre erste kleine Party, 1723. Wann sie geboren ist, wann sie gestorben wurde, weiß man nicht genau, keine Ahnung.
Naja, wobei sie halt 17 war.
Ah, ja, ich habe es vergessen.
1723,
da kann man die Mathematik da machen.
Sie ist 1706 geboren.
Ja.
Und war gerade 17.
Gutes Jahr.
Und hörte 17. von dieser Party. Und das Interessante an der ganzen Geschichte war, dass Sandras Eltern sehr gegen Spiegel waren. Also Sandras Eltern fanden es wichtig, dass sie eine emanzipierte Frau wurde. Und den Eltern war es wichtig, dass sie nicht auf ihre Schönheit achtet. Und was die Eltern dafür gemacht haben, war zunächst einfach mal alle Spiegel abschaffen. Also das Haus von Sandra war quasi das Gegenteil eines Vampirhauses, weil sich kein Spiegel in diesem Haus befand. Und dann hörte Sandra von dieser Party und war natürlich krass begeistert, weil sie sich gedacht hat, boah, da sind überall Spiegel, das ist ja, das ist so der verbotene Apfel ihrer Zeit gewesen für sie.
Ja, so. Klar.
Und ja, sie hörte von ihrer Freundin Maria, hörte sie davon in der Schule. Und ja, und Bene kann gerne weiterzählen, was dann passiert ist.
Ja, Maria dementsprechend natürlich hat die Einladung gekriegt von einem berühmten Vampirgrafen, der zu dem Zeitpunkt zu dieser Schule ging. Wir kennen aus Twilight, wenn man rechtzeitig gebissen wurde, bleibt man immer in dem Alter. Also, was heißt rechtzeitig? Wenn man halt sehr jung gebissen wurde, bleibt man immer im Schulalter. Mhm. Das heißt, sie wurde gefragt von dem Lennart. Das war sein Deckname, aber er war auch Graf Lennart. Da hat er sich einfach mal nichts einfallen lassen.
Das war ja ein sehr kreativer
Vampir. Ja,
er war schön.
Genau, er war schön.
Ja, das stimmt. Schönheit, das kennt man ja oft.
Und er hat schon viel mit Decknamen gemacht. Also er hatte immer so da seine drei Namen, die er rotiert hat. Die kennen wir natürlich heute nicht so genau. Edward war dabei, Lennart, Joe.
Ja, das war's. Das waren ja drei.
Ja, das waren die drei. Edward, Lennart, Joe. Und er war gerade wieder bei Lennart, was sie natürlich immer am meisten gefreut hat, weil es sein eigener Name war. und da hatte er überlegt, wen lade ich denn ein? Und in der Schule fand er halt die Maria ganz nett. Und die Maria, auf die hatte er eigentlich ein Auge geworfen, wollte sie verspeisen. Und dann brauchte er natürlich auch noch Beiwerk, was dann wieder nach wegrennen kann und dann quasi erzählen kann. Entweder eigentlich weggehen und erzählt, wie toll die Party war, damit das nächste Mal auch wieder andere Leute kommen.
Nur falls jetzt der Zuhörer nicht sich mit Vampiren gut auskennt, wie ist es mit der Präferenz für die Beute? Ist da irgendwie, Blut ist ja eigentlich Blut, könnte man jetzt denken. Warum muss es gerade Maria sein?
Das ist ja schon, also die haben ja, so wie Menschen eine sexuelle Orientierung oder sexuelle Präferenz haben, haben das Vampire schon auch. Und es schmeckt natürlich besser, wenn sie die Person attraktiver finden. Denen selber, dadurch, dass ihnen Schönheit so wichtig ist, genau. Also, ganz klar.
Okay.
Das ist genau, das ist die Erklärung. Außerdem Vampire vermehren sich ja auch auf die Art und Weise, dass sie Leute beißen. Und das wollen sie natürlich auch irgendwie nur mit Leuten machen, die sie irgendwie. Also, es ist sowohl Nahrungsquelle als auch merkwürdigerweise die Fortpflanzungsart und Weise.
Ja.
Und naja, dementsprechend halt mit der Maria. Und da war halt dann auch die
Sandra.
Sandra. ja, nicht so namenssicher. Die Sandra mit von der Partie, also das war die erste Person, die die Maria gefragt hatte. Da, wie gesagt, die Regel der drei, hat der Lennart noch gesagt, bitte nehmt doch noch wen mit. Dann haben sie gesagt, gut, wir nehmen noch die Uschi mit. Die Uschi, ich in dem Fall dann die Sandra und die Maria, ging dann an einem Freitag aus dem Haus. Wichtig dazu sagen, sie haben sich davon geschlichen. Wie gesagt, Sandras Eltern eigentlich sehr behütet, sehr bedacht, was die Tochter, sie hatte noch ein paar Schwestern, es war Sibylle, ja. Veronika und
Magda.
Nike.
Oh ja, Nike und Magda.
Genau, manchmal wurde sie Magda genannt von Leuten, die ihren Namen vergessen hatten.
Klar.
Und dann, aber die spielen jetzt keine Rolle.
Die sind überhaupt nicht relevant. Also,
nein, aber ich wollte nur mal kurz flexen.
Hey, kleiner Exkurs.
Genau. Und dann gingen sie halt zusammen, schlicht sich raus, so über so eine kleine Lakenleine, wie wir so aus dem Fenster geworfen. Ne? Und genau. Und dann schlichen sie sich zu diesem Haus, was noch nicht das Vampirhaus war. Weil Vampirhäuser sind eigentlich meistens sehr versteckt. Und dann hat auch der Lennart direkt gesagt, so ja, die Party, die ist nochmal woanders. Und dann gingen sie halt zusammen in den Wald, in diesen einen Wald da ist die Villa dann versteckt. Die wird auch nicht gesehen, weil sie außen so viele Spiegel hat, sodass der Wald, man denkt sich, da ist noch mehr Wald, wo die ist.
Das ist also auch noch eine gute Tarnung. Mhm, nicht schlecht.
Ja. Und dann waren die auch so krass, hier steht ja was, dabei sind wir schon so häufig vorbeigelaufen. Ja. So, und dann gingen die da in das Haus rein und dann waren die so, cool, da drüben steht auch ein Grüppchen. Und ja, aber da, genau, da Sandra so noch nie vorher zuvor Spiegel gesehen hatte, aber auch nicht wusste, dass das Spiegel waren, oder?
Doch, sie wusste das schon. Sie wusste
ja
schon. Also sie hatte ja auch in der Schule schon mal ein Badezimmerspiegel und so gesehen. Aber das ist halt das Coole, oder der spannende Kontrast war natürlich, dass sie die Einzige war, die nicht so bekannt war mit Spiegeln. Und dementsprechend war sie auch die Einzige, die das Ganze, ja, die dann Einfluss darauf haben konnte, weil sie anders reagierte auf Spiegel als die anderen Mädchen. Es waren nur Mädchen eingeladen. Das ist irgendwie ungerecht.
Ja,
aber halt.
Etabliert.
Naja, ne, das, ja. So. Und sie reagierte insofern anders als die Spiegel, als dass sie tatsächlich als Einzige merkte, dass diese Grüppchen, die überall standen, nicht, also fremde Menschen waren, sondern sie. Weil bei den anderen war es halt so, dass sie mit Spiegeln so vertraut waren. Die anderen kannten halt Spiegel schon, sodass sie nicht so richtig hinschauten und einfach dachten, ach cool, da steht noch ein anderes Grüppchen. Sandra aber, dadurch, dass sie mit Spiegeln noch nicht so viel Erfahrung hatte, war so fasziniert von den Spiegeln, dass sie so richtig in Ruhe reinstarrte und dann erkannte, ach krass, das sind nur wir. Und während sie da so am Tanzen waren, es ging dann schon so ein bisschen los mit der Party, fiel so langsam der Groschen bei ihr so, okay, krass, das sind nur wir. Erstmal machte ihr das keine Angst. Als sie dann aber gemerkt hatte, dass das Gespräch immer mehr darauf gelenkt wurde, boah, heftige Party, hier sind so viele Menschen, merkte sie, scheiße, da steckt irgendwas dahinter, das ist irgendwie eine Falle. Und niemand um sie herum merkte es, aber innerlich fing sie an nachzudenken und sich zu überlegen, wie sie da wieder rauskommen konnte und überlegte sich, dass da irgendwas nicht ganz ist, also irgendwas war ihr da nicht ganz geheuer. Und sie wusste natürlich, dass Lennart die einladende Person gewesen war. Und sie dachte sich, dass Lennart, dass es was mit Lennart zu tun haben müsste. Und sie spielte dann natürlich die übliche Rolle. Sie sagte, okay, ich muss mal auf Toilette, und verschwand und nahm sich vor, das Haus so ein bisschen zu durchsuchen. Und sie schlich so ein bisschen umher. Das war natürlich wahnsinnig schwierig, sich zurechtzufinden, weil jeder war schon mal im Spiegelkabinett. Das ist halt der Horror, weil du nie checkst, wo ist jetzt wirklich eine Wand, wo kann ich lang. Doch da Sandra sich eben so gut, so wenig mit Spiegeln auskannte, fiel ihr das viel leichter, als es anderen gefallen wäre. Es ist nämlich schon durchaus so, dass manche schon mal gecheckt hatten, dass da irgendwas gefährlich war, aber sie konnten halt nie entkommen. weil sie durch die Spiegel quasi eingesperrt waren. Dann wurden sie gebissen und dann waren sie Teil der Vampirfamilie. Und das passierte Sandra nicht, weil sie es schaffte, im Haus umherzugehen. Und sie schaffte es in den zweiten Stock. Und der zweite Stock war sehr, sehr, sehr entscheidend, weil da eine große, da war so eine ganz, ganz große Truhe. Es war kein Sarg, aber es war eine große Truhe, in der was drin war. Was war da drin, Ben?
Da war ganz klar, was da drin war. Ein Trunk. Ein Quecksilberfläschchen war da drin.
Oh.
Mhm. Ganz wichtig, wenn Vampire eine Durststrecke haben, dann kann es schon mal vorkommen, dass sie, also vor allem, wie kommt es, dass sie auf eine Durststrecke kommen? Weil überall so, sie sind zu bekannt geworden. Das ist in Quintessenz immer dann ein Problem und dann finden sie nichts mehr zu essen, weil die Leute schon so sind. Das ist der nicht auf den Hörn.
Ja.
Und dann, Vampire können Quecksilber trinken und wenn sie das tun, können sie ihre Gestalt wandeln.
Mhm.
Ja. Aha. Ja. Quecksilber ist quasi Flüssigspiegel, mehr oder weniger.
Ah, ja, das stimmt natürlich.
Mhm. Also so wird es genannt von Vampiren. Das ist für die, also alles, was spiegelt, hat einen ähnlichen biologischen Effekt auf sie. Und Quecksilber, wie jeder weiß, man spiegelt sich darin wie in einem Spiegel. Ja, und dann dachte sie sich, hä, was soll ich denn damit?
Und aber das ist eine berechtigte Überlegung.
Genau, aber sie dachte sich, das ist bestimmt wichtig. Und nahm das Fläschchen mit. Und genau, neben dem Fläschchen lag auch ein Zettel. Da stand drin, Lennart, falls es mal wieder irgendwie schief geht, trink einfach das Fläschchen. Liebe Grüße, Mama. Und verwandle dich einfach in hier. Und dann lag da ein Foto daneben von einer bestimmten Person. Und die Person, jetzt festhalten, war Maria.
Ah, das heißt, nur um da jetzt kurz einzuhaken, das Quecksilber, wenn der Vampir das trinkt, kann er sich verwandeln in was auch immer?
Nein, andere Menschen natürlich, also nicht was auch immer. Die müssen schon von den Proportionen ungefähr gleich sein. Kann auch ein Elf sein, theoretisch, aber die gibt's nur vielleicht. Das ist eine andere Wissenschaftsabteilung, die sich damit auseinandersetzt.
Ja, klar. Okay, das heißt, es und muss dieser Mensch von dem Quecksilber irgendwie gespiegelt werden? Also braucht er dieses Foto dafür, um sich da irgendwie zu verwandeln? Oder muss er nur im Kopf haben, wie die Person aussieht?
Es ist wichtig, dass...
Also das Foto, die Fotos brauchen sie. Aber das war ja kein Problem. Also Lennart hat halt immer mal Fotos geschossen und hat halt auch super gerne...
Im 17. Jahrhundert natürlich.
ja,
natürlich. Porträts. Aber
es war so ein gezeichnetes, aber nee, das stimmt nicht, weil Vampire können ja auch in der Zeit reisen. Das haben wir jetzt noch nicht gesagt, aber das können sie. Und er hatte tatsächlich eine Fotokamera. Und da hat er halt heimlich Fotos geschossen von den Mädchen oder halt insgesamt von Personen. Das haben halt Vampire oft gemacht, genau für diese Durststrecken. Weil das natürlich genau, wie Bene gesagt hat, das ist der Clou. Sie brauchen diese Fotos. Sie können nicht einfach sich in jemanden verwandeln, sondern da muss eine Vorlage da sein. Und dafür sind sie dann halt immer in der Zeit gereist und haben Kameras geholt. Übrigens, lustiger Funfact am Rande, der einzige Gegenstand, der bei Zeitreisen transportiert werden kann, sind also Fotokameras. Ja, genau. Also nichts anderes könnte man mitnehmen.
Was Unterlagen zeigen, ist es anscheinend auch die Maschinen, mit denen sie durch die Zeit reisen, mehr oder weniger, was sowas sind wie ein Fotoapparat, wo sie halt irgendwas umgestellt haben. Und natürlich, da es die Zeitmaschine selbst ist, auch mehr oder weniger können sie auch mit dem Fotoapparat. Das ist das Einzige, was sie mitnehmen.
Okay, genau. Das heißt ja dann, die Sandra muss einen ganz schönen Job bekommen haben. Die hat ja dann zuerst mal ein Foto gesehen oder hat die sich gedacht, das ist ein Porträt?
Die hat zum ersten Mal ein Foto gesehen, aber die hat ja auch zum ersten Mal in Ruhe Spiegel gesehen. Also die hat sich gar nicht so viel dabei gedacht.
War an dem Tag bedient.
Genau.
Okay.
Aha. So, und das Krasse war, was jetzt sie gemacht hat. Sie hat einfach, sie war ziemlich in Panik. Sie war sich sicher, okay, hier wird einiges schief gehen. Ich weiß auch nicht, was ich noch irgendwie machen kann und hat tatsächlich einen Schluck genommen von diesem Quecksilber.
Aha, okay.
Ja, was normalerweise für Menschen tödlich ist. So.
Das ist richtig, bitte nicht zu Hause nachmachen. Auch wenn Vampire in der Nähe sind.
Und es hat sie nicht umgebracht, weil aber es war so, dass tatsächlich Sandra auch in sich Zellen trug oder Gene und so weiter. Also sie war tatsächlich auch nicht hundertprozentig menschlich, was sie nicht wusste, aber was in diesem Moment erfahren würde. Oder zumindest wir, die zuhören. Weil tatsächlich etwas passierte natürlich in ihrem Körper. Es war auch nicht so, dass sie sich in Maria verwandelte. Aber sie spürte, sie hatte in dem Moment, das war, was sie trank, war quasi sowas wie flüssige Erinnerung. Und oder flüssiges Wissen, nennen wir es eher flüssiges Wissen. Man sagt ja auch, Quacksalber sprechen so viel Quatsch. Das stimmt aber nicht ganz. Sie haben nur einfach alternatives Wissen. Und in dem Moment bekam auch Sandra sehr, sehr viel Wissen. Und Sandra bekam das Wissen. Erstmal wussten wir schon, das sind halt Vampire und der Lennart ist auch ein Vampir und das ist gefährlich und so weiter und so fort. Aber sie bekam auch das Wissen, wie man die Vampire schwächen könnte. Nicht besiegen, aber schwächen. Und da bekam sie das Wissen, okay, es hängt irgendwie mit Spiegelbildern zusammen. Und Vampire sind so überstark. Zu der Zeit übernahmen Vampire tatsächlich so ein bisschen ganze Länderkreise. So nach und nach. Natürlich mussten sie sich dann wieder zurückziehen, was Bene auch erzählt hatte, wenn man ihnen auf die Schliche gekommen war. Aber es war gefährlich. Es wurde viel, viel, viel mehr. Menschen waren bedroht. Und dann wurde halt Sandra in dem Moment bewusst, okay, wenn man sie irgendwie stoppen kann, dann muss man das tun und die einzige Möglichkeit ist, ihre Macht zu schwächen und das funktioniert nur in dem Moment, in dem man ihnen etwas wegnimmt und das ist natürlich das Bewusstsein dafür, wie schön sie sind.
Das kennen wir alle. Das ist wie wenn man damals in der Schule der Cheerleaderin das Make-up weggenommen hat.
Genau.
Also nicht Macht eingebüßt.
Das war essentiell. Ja. Und dann hat sich natürlich Sandra gedacht, okay, ich montiere jetzt alle Spiegel ab, aber sie dachte sich, das wäre irgendwie auffällig. Und da hat sich gedacht, nee, da muss es eine langfristigere Lösung geben. Die langfristigere Lösung muss natürlich sein, dass die Vampire nichts mehr davon haben, von den Spiegeln. So, und wie sie das dann angestellt hat, das kann jetzt Bene erzählen.
Das war natürlich eine ganz, also sie hatte ja jetzt gerade das Quecksilber getrunken, ist daran nicht gestorben. Und wie gesagt, das war eine wilde Nacht für die Sandra. sie ist eh schon dabei, irgendwie verrückte Dinge einfach zu tun. Einfach Impuls. Sie hat sich schon... Und tatsächlich, was Sandra war, und jetzt kann man sagen, was sie für eine Fabelgestalt war, es war eine Impulsa.
Ah, ganz klar.
Ja. Impulsa sind so, dass sie, wenn sie aus dem Impuls handeln, dann geht es meistens gut. Also wenn sie wirklich im Affekt handeln dann und wenn sie sich das irgendwie fest vornehmen, das, was sie gerade brauchen, was sie benötigen, dann ist das Schicksal auf ihrer Seite bei einer Impulsa.
Ja.
Und da muss ich natürlich nicht lange erklären, wie das da funktioniert hat. Sie hat sich gedacht, fuck, wir müssen, erstens muss ich Maria zeigen, dass es hier Quatsch ist mit dieser Party. Maria und der Uschi. Und ich muss diesem Vampir gleichzeitig irgendwie seine Macht nehmen. So. Genau. Und dann ging sie, und die Impulsa, die formerly known as Sandra, ging dann runter und hat gesagt, ich weiß, was du im Schilde führst. Und genau. Sie hat einfach sich gedacht, ich spiele jetzt mit einer offenen Hand. Ist mir ganz egal. Und Lennart wurde sofort sauer und kam auf sie zugerannt. Aber da Sandra ja schlau ist, schlug sie ihm mit den eigenen Waffen. Und da lief Lennart erstmal gegen den Spiegel.
In den Spiegel.
Ja. Und dann schüttete Sandra natürlich, als er dann K.O. war, Quecksilber in seinen Mund. Und wie er wieder aufwachte, waren die anderen schon weg. Also sie hatte die Zeit genutzt, das Knockout sozusagen, ey Leute, der ist euch am Verarschen, guckt mal, winkt mal kurz. Alle anderen Gäste winken dann auch. Also werdet euch mal kurz klar, was hier gerade abgeht. Und da war er halt noch outgenockt. Und was man auch wissen muss, ist, dass sie sich bei Quecksilberkonsum dann, sobald sie das nächste Bild, was sie sehen, oder Spiegelbild, darin verwandeln sie sich. Gut, und als dann der gute Lennart wieder aufgewacht ist, hat er halt nur sich selber gesehen. Ganz wichtig. Und da war ja schon er selbst. Von daher hat es mehr oder weniger zu so einem Art Error geführt.
Wie sozusagen, wenn man sich selber in einer Zoom-Konferenz hört und es dann so übersteuert, weil man weil es wie so ein Echo.
Genau, es war also wie so ein Echo in sich selber. Und das ging dann hin und her die ganze Zeit zwischen seinem Spiegelbild und ihm. Ja. Es wurde verstärkt und dann plötzlich, bam, ging einfach das Spiegelbild kaputt.
Ja.
Das hat den Kürzeren gezogen, das Spiegelbild.
Ja, manchmal ist es auch der Vampir, der dabei stirbt, wenn das passiert, oder das Spiegelbild. Und das Ganze hatten sie beobachtet durch ein Fenster. die Uschi und die Maria und natürlich die, die gute Sandra. Und waren so, okay, ja gut, dann wissen wir jetzt Bescheid. Dann haben sie kleine Zettel aufgehangen überall. Leute, Quecksilber, wenn ein Vampir vorbeikommt. Und jetzt auch diese Spiegelpartys nicht mehr darauf reinfallen. Das ist alles ein Hoax. Und dann wurde sie hat aber auch darauf verzichtet, auf ihren Namen, weil sie ja auch selber festgestellt hat, dass das hier ein Fabelwesen ist, mehr oder weniger, oder auf jeden Fall ein mythisches Wesen, hat sie darauf verzichtet, ihren Namen drunter zu setzen. Sonst wäre sie ja ein Star geworden, mehr oder weniger. Und dann hätten die Vampire sie gejagt und das wäre nicht gut gewesen. Und Clara hatte noch einen Einwurf, ja.
Ja, was ich noch dazu sagen wollte, da, weil du eben gesagt hast, manchmal sterben die Vampire dabei. Es ist so, dass in den meisten Fällen bei diesem Error sterben eigentlich die Vampire. Und jetzt war es sozusagen Fluch und Segen zugleich, dass Lennart ein sehr, sehr, sehr starker Vampir war und das Ganze überlebte. Und er überlebte das Ganze natürlich in der Form, er hat natürlich in dem Moment sein Spiegelbild verloren, weil eins von beiden musste gehen. Und Lennart hat es sozusagen geschafft zu überleben. Und es war eben so, dass Lennart sehr, 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 sehr mächtig war. Und alle Nachkommen von Lennart waren wie er. Das heißt, die Nachkommen von Lennart hatten keine Spiegelbilder mehr. Und deswegen passiert es, es ist nicht von einem Tag auf den anderen so gewesen, dass die Vampire alle keine Spiegelbilder mehr hatten, sondern es hat ein bisschen gedauert über die verschiedenen Generationen. Aber die anderen waren natürlich alle schwächer und Sandra ist natürlich dann auch ins Land gezogen und hat so ein bisschen systematisch, ganz klug geschafft, die anderen Vampire so ein bisschen auszuschalten. Und deswegen war Lennarts Familie dann die sozusagen übrig geblieben. Ne? Und sobald die sich vermehrt hatten, setzte sich das natürlich durch, kein Spiegelbild mehr zu haben.
Man munkelt, es gibt vielleicht noch, es gäbe vielleicht noch Vampire mit Spiegelbild. Das ist nicht belegt, aber wie gesagt, schwierig.
Ist ja dann auch für Vampire ein gewisses Risiko, ein Spiegelbild zu haben. Vielleicht haben sich ja auch manche ihres Spiegelbilds entledigt, einfach nur, um nicht gegen das Spiegelbild drauf zu gehen.
Genau, also da gibt es dann auch Wege für Vampire. Gab es mal einen Ratgeber, den man kaufen konnte von Reklam. Wie werde ich mein Spiegelbild los?
Ja, ich denke, das haben sie auch schon mal gesehen. Buchhandlung. Wenn Sie jemanden mit dem Buch in der Hand sehen,
das ist auffällig. Bescheid.
Quecksilber in den Rachen rein, Spiegel vors Gesicht.
Ganz genau.
Ja. Oh, wundervoll. Ja,
gut.
Cool.
Gut, ja, vielen Dank euch beiden. Das war natürlich sehr informativ, wie oft und schon immer eigentlich. Ja. Und ich denke auch hilfreich für unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, vor allem auch als Botschaft, dass man eben nicht seine ganze Macht darauf beziehen soll, wie man sich selber im Spiegel sieht, sondern dass man sich vielleicht auch andere Sachen suchen sollte, aus denen man seinen eigenen Wert schöpft. Ja. Nicht nur, wie man aussieht. Und ich denke, mit der Nachricht können wir das Thema eigentlich für heute schön abrunden.
Finde ich auch.
Also das Thema Vampire und Spiegelbilder, nicht das Thema Schönheit. Dazu kriegen wir noch gleich ein anderes bisschen Information. Ja. Aber liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nicht alles, was Gold ist, glänzt. Nicht alles, was sich spiegelt, ist es wert, gesehen zu werden. Nicht wahr?
Das ist ein schönes Fazit.
Nachbesprechung. Wir rekapitulieren in der Nachbesprechung. Nachbesprechung.
Jetzt hatten wir uns vorgenommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Clara und Johannes, noch eine kleine Nachbesprechung zu machen. Und was mich interessieren würde, Johannes, also jetzt vielleicht drehe ich den Spieß mal kurz um.
Bitte.
Hattest du an irgendeiner Stelle eine Idee, wo es sonst lang gehen könnte, die Geschichte? Hättest du irgendwie eine Erwartung gehabt? Oder hattest du komplett dich befreit vom Mitdenken bei dieser Geschichte?
Ich hatte schon eine Idee. Ich habe mir gedacht, es hätte auch noch sein können, dass sozusagen Sandra den Vampir seine Beute entzieht. Und ich hatte mir gedacht, vielleicht ist er ein bisschen more desperate. Eigentlich war da ja so fein, das war halt für ihn eine Party wie tausende andere. Genau. Ich hätte gedacht, vielleicht ist er so ein bisschen mehr, jetzt ist letzte Eisenbahn, ich brauche unbedingt heute Nacht was zu essen Und dann benutzt Sandra irgendwie seine Spiegel gegen ihn und verwirrt ihn so sehr, dass er irgendwann an, was weiß ich, den Teufel oder wen auch immer betet und sagt, bitte nimm mein Spiegelbild weg, damit ich zu meiner Beute gelange.
Ah, ja.
Und dann sagt der Teufel, das kannst du gern haben, aber ich gebe es dir nicht wieder zurück.
Ich gebe es dir sicher nicht wieder. Und deine ganze Sippe kriegt
auch
keinen
Spiegel. Und dann sagt der Vampir, ja, ist mir egal, komm, mach weg, ich will jetzt essen.
Aber das treffe ja dann auch nur einen Vampir individuell. Ja. Aber dann hätte.
Aber er ist sozusagen der König der Vampire und hat, dann hat der Teufel halt direkt einen Deal draus gemacht und gesagt, ja gut, wenn du dein Spiegelbild aufgibst, dann will ich aber gleich die von allen und der Vampir ist auch nur so, ja, mach.
ich brauche jetzt was zu essen. Ja, finde ich auch nett. Ja. Aber erstaunlicherweise, ich fand es lustig, dass Clara einfach immer so die kritischen Sachen an mich überreicht. Also ich gefühlt. Natürlich gab es kritische Sachen die ganze Zeit in der Geschichte, aber so.
Ja.
Und da war was Cooles in der Geschichte. Das erzählt uns Bene, also nicht in der Geschichte, in der Kiste.
In der Kiste, ja. Ja, da hatte ich keine Idee, aber die war super, die Idee.
Ja, ich bin auch froh. Also irgendwie hat es dann im Nachhinein ganz gut funktioniert. Also ich glaube, wie ich es erzählt habe, dachte ich mir noch so, uff. Aber es ging gut. Nee, ich glaube, es ging gut.
Ich finde es super schlüssig.
Ja, es hat die Kurve gekriegt.
Finde ich auch.
Im Endeffekt bin ich auch ganz zufrieden. Ich meine, jetzt können sich Vampire auch verwandeln, was ich vorher nicht wusste, aber...
Mhm. Jetzt wissen wir es.
Nur mit Quecksilber allerdings. In andere Menschen. In Fledermäuse können sie sich vielleicht auch ohne verwandeln. Who knows.
Stimmt, Fledermäuse sind mir ganz eingefallen.
Zeit für eine andere Folge, ne? Wir wollen auch nicht alles aufdecken.
Das stimmt.
Und ich wollte auch extra nicht aufklären, weil ich mir darüber keine Gedanken machen wollte, ob sie sich langfristig so verwandeln oder ob sie sich irgendwann mal in ihre normale Gestalt zurückverwandeln.
Mhm.
Who knows?
Da dachte ich mir so, das lasse ich mal lieber offen, weil keine Ahnung, was das für Langzeitfolgen in diesem Universum hat, was wir natürlich noch tausendmal besuchen werden.
Ich fand es sehr riskant, in den Zeitreisesektor einzutauchen, aber wir waren ja Gott sei Dank nur kurz.
Ja.
Ich dachte mir auch so, Zeitreisen.
Nur Kamerazeitreisen.
Ich dachte mir auch, vielleicht hatten auch Vampire einfach schon die ganze Zeit Kameras. Man kann auch das mit den Zeitreisen streichen und sagen, sie wussten schon immer, wie Fotos gemacht werden.
Ja.
Und dann hat irgendein Mensch mal die Idee geklaut oder irgendein Vampir hat es ausgeplaudert. Das kann ja auch sein.
Ja. Naja.
Das ist Stoff für eine andere Geschichte.
Ja. Würde ich auch sagen.
Meine Damen und Herren, nun folgen wir dem Pfad unseres heutigen Themas der Schönheit. Und ich hatte neulich ein Vögelchen flüsterte mir, dass die Weltwunder, die existieren. Wir wissen Weltwunder, was es ist. Es gibt Weltwunder der Neuzeit, Weltwunder der Antike. Und das sind alles normalerweise vom Menschen erbaute Dinge. Statuen, Häuser, Kolosseen, Freizeit, Rutschen, Parks, Themenparks, hängende Gärten, liegende Gärten, stehende Gärten. Sowas. Und was diese Person mir zwitscherte war, das alles wurde angeregt. Vielleicht nicht das alles, das erzählt ihr mir. Aber es gab ein nulltes Weltwunder. Und ob es es jetzt noch gibt oder nicht mehr gibt. Also ich habe hier zwei Experten, jetzt steigen wir direkt ein. Ich habe die Experten Johannes und Clara eingeladen zu dem Thema das nullte Weltwunder. Und den Ball werfe ich jetzt gerne mal an den, der mir schon zuwinkt jetzt gerade. Herr Johannes, Experte.
Ja.
Für das nullte Weltwunder. Bitte.
Dankeschön, danke. Natürlich ist mein nulltes Weltwunderwissen noch ein bisschen eingerostet. Ich habe mich schon länger nicht mehr da durch die ganzen Unterlagen. Ich habe das vor, weiß nicht, wie viel.
Erzählen Sie aus.
Habe ich eine Dissertation. Ja, will ich jetzt gar nicht groß an. War auf jeden Fall ein steigender Erfolg. Ich versuche es jetzt mal hier noch mal zusammenzufassen. Wenn ich irgendwelche Sachen nicht mehr ganz auf die Reihe bekomme, dann hilft bestimmt Clara gern aus. Die füllt die Lücken gern. Ich habe dir auch meine Unterlagen ja mal gegeben. Ja. Du hast ja selber ein bisschen in die Richtung geforscht.
Das stimmt.
Das nullte Weltwunder. Spannend. Spannende Sache. Nette Geschichte. Auch ein bisschen, hat ein bisschen was von allem. Bisschen was von allem ist dabei. Was natürlich für uns heute undenkbar ist, aber was früher, was als Konzept erstmal etabliert werden musste, war ja überhaupt etwas zu machen, etwas zu bauen, was überhaupt schön ist. Denn es war ja so, dass früher, als die Menschen anfingen, Sachen zu bauen, haben die halt die Sachen gebaut, weil die bauen mussten, ne? Keine Ahnung, die Lehmhütte war halt, um drin zu wohnen. Ja. So, für nichts sonst. Ist klar. Da trug es sich jetzt zu, dass in Nazareth war das, da gab es Baumeister, Architekten sozusagen, damals wird es bestimmt anders genannt, habe ich jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, der hat sich als erster Architekt überhaupt in der gesamten Menschheitsgeschichte vorgenommen, etwas zu bauen, was schön aussieht, was nicht einfach nur funktional ist, sondern eigentlich gar nicht funktional. Oh. Er wollte, dass es wirklich nur schön aussieht.
Direkt ganz ohne Nutzen gestrichen.
Ganz genau, der Nutzen war ihm völlig egal.
Und jetzt machen wir was Neues, wir machen Schönheit.
Ja, genau, absolut, einfach nur ein schönes Gebäude, kurze schönes Frage. Haus.
Wie hieß der?
Ja, der hieß...
Theodor war der Vorname?
Theodor, genau.
Bitte, mit Theodor. Vornamen, okay. Ich dachte, das wäre der Nachname.
Theodor von Nazareth. Damals Nachnamen waren an die Stadt gebunden, wo man herkam. Nicht zu verwechseln, bitteschön. Es gibt ja noch andere berühmte Leute aus Nazareth. Das hier ist Theodors Geschichte. Genau.
Und der ist auch religionsfrei. Also das,
absolut, das war einfach, weit vor Jesus. Ja. Das war ganz, das war weit davor. Mhm. Ne? Ich meine, die Weltwunder gibt es ja auch schon ewig. Also die waren ja auch schon vor Jesus. Insofern, der war vor allem Stunde Null Theodor von Nazareth. Und der hat sich gedacht, ich möchte ein Haus bauen, was schön ist und sonst gar nichts. Denn damals war das noch eine Zeit der Extreme. Er hatte das Architektentum natürlich gelernt von seinem Lehrmeister. Und sein Lehrmeister war natürlich Funktionalität. Je mehr funktional, desto besser. Und das erste Mal hatte Theodor gemeint, so nach ein paar Jahren, als sie irgendwie mal wieder was Hochfunktionales gebaut hatten. Die Bevölkerung hat es geliebt, sehr funktional. Man trat ein, wusste sofort, wofür es da war, ein Klo. und Theodor hat sich gedacht, ehrlich gesagt, in dieses Klo zu gehen, ist schon sehr praktisch. Mhm. Ne? Man macht sein Geschäft, dann ist es da weg, in einer Grube unter dem Haus. Schlaue Idee. Aber ich vermisse das irgendwie in der freien Natur, einfach mein Geschäft zu verrichten, weil da stand ich einfach manchmal zwischen den Büschen und Bäumen und es war so schön, die Vögel haben gezwitschert, es war einfach toll. Warum bauen wir nicht mal irgendwas, wo es einfach schön ist, nicht nur nicht funktional, das hat er dann seinem Lehrmeister gesagt, er hat erstmal sich gedacht, vielleicht finde ich den Kompromiss, hat gesagt, hey, wie wäre es mit einer Toilette, die eben auch einen schönen Aspekt hat, zum Beispiel ein Fenster. Da hat der Lehrmeister den Kopf geschüttelt, hat auf den Boden gespuckt und gesagt, was soll das denn, was ist das?
Andere Zeiten.
Ein Fenster in der Toilette kann ja jeder reinschauen, dann kann man nicht mehr so gut machen. Ja. Auf gar keinen Fall. Funktionalität beeinträchtigt, Idee gestorben. Und so kam es dann, dass Theodor sozusagen ins andere Extrem gegangen ist. Man kennt es, wenn die Eltern sagen, werd bitte Arzt, was passiert? Die Kinder werden Taxifahrer.
Genau.
Und Theodor hat sich gedacht, ich will jetzt was bauen, was so richtig dem ganzen Konzept entgegengeht. Es soll nur schön sein und absolut nicht funktional. Jetzt gerade...
Ja, ich wollte noch kurz einwerfen.
Aber gerade, ja, danke.
Was noch relevant wäre, über Theodor zu wissen. Und zwar hatte Theodor auch eine Familie natürlich, wie es sich für damalige Zeiten gehörte. Er hatte eine Frau und zwei Kinder. Und da das natürlich lange, lange her ist, das waren natürlich noch andere Zeiten, Theodor war eigentlich homosexuell und es war aber so, dass das natürlich damals, es gab noch nicht mal einen Ausdruck dafür, aber er war sich dessen durchaus bewusst. Und das Ganze, dieser Wunsch danach etwas zu bauen, resultierte auch so ein bisschen aus dem Wunsch, aus seinem Leben auszubrechen, weil seine Ehe und seine Familie war natürlich etwas durchweg Funktionales, weil es einfach dafür da war, auch zu funktionieren und zu überleben in einer Gesellschaft, in der natürlich alles andere mit dem Tode bestraft worden wäre. Und die Liebe zu Männern, die er ja aber hatte, war für ihn natürlich was sehr Schönes, weil es ja mit viel Freude verknüpft war, wenn es dann mal heimlich dazu kam. Und deswegen wollte er irgendwie insgeheim auch so ein bisschen so ein Zeichen setzen und hoffte, auch wenn es vielleicht eine bisschen verrückte Idee war, aber er hoffte irgendwie, wenn er es schaffen würde, etwas zu erschaffen, was alle richtig schön fänden, dann würde er es vielleicht auch schaffen, sozusagen, dass die Menschen merken würden, hey, wenn es schön ist, passt doch. So. Mhm. Auch egal, ja, wen du liebst quasi. Also das war so ein bisschen seine Motivation. Das war ihm gar nicht so sehr bewusst. Aber wir wissen das natürlich, weil wir haben ja auch die psychologische Seite der ganzen Geschichte beleuchtet. Und das fällt natürlich sofort ins Auge. Also das ist natürlich ganz, ganz klar, dass das seine Motivation dahinter war. Jetzt galt es natürlich aber, er war ein Architekt, der eben Verschiedenes baute. Und jetzt ging es natürlich darum, okay, was baue ich denn da? Also ist klar, es soll irgendwie schön aussehen. Aber was sieht denn besonders schön aus? Und er hat sich gedacht, okay, irgendwie runde Formen sind schön, aber eckige irgendwie auch. Und ja, vieles Verschiedene finde ich irgendwie schön. Und er wollte auch tatsächlich ein bisschen entgegen dem Drang gehen, Hauptsache größer. Und er hat sich gedacht, das ist irgendwie so langweilig und Mainstream, dass es irgendwie darum geht, möglichst hohe Gebäude zu bauen und Türme und der ganze Spaß.
Türme waren damals auch schon in. Also quasi, ich meine, es wurde jetzt gesagt, nur funktionale Gebäude, das heißt Türme dann wahrscheinlich als Äußerung Leuchtturm oder irgendwie sowas.
Oder als Kampf, so für Kampf, warte mal, bei Burgen zum Beispiel.
Ja, mit Kampf, Wachturm, damit man weit gucken kann, genau. Sowas, ja.
Und natürlich aber schon auch so ein krasses
Fallsymbol gleichzeitig auch irgendwie. Protzen, genau. Also das spielte damit rein, aber es ging noch nicht um Schönheit, auf gar keinen Fall.
Nee. Es war halt Protzen. Aber das fand Theodor natürlich auch doof. Er wollte halt wirklich mit der Ästhetik beeindrucken und fand es, also das war so ein bisschen unter seiner Würde, einfach nur höher und dann ist toll. Also nee, der hat sich schon dabei mehr gedacht. Und er hat halt tatsächlich auch angefangen, so ein bisschen zu zeichnen, hat auch gerne gezeichnet und fing lustigerweise, bevor er sich überhaupt überlegte, was für ein Gebäude oder was das sein sollte, da fing er an der Verzierung zu arbeiten und hatte irgendwie vor, dass halt überall so Malereien dran waren und hat sich auch was für innen, also er dachte, er wusste schon, es wird irgendwie ein Innen und ein Außen geben und das Ganze sollte flach sein und sich möglichst viel Fläche erstrecken, aber dann auch immer wieder irgendwie so aufhören. Also er hatte quasi so ein bisschen so ein kleines flaches Labyrinth. Jetzt erstmal kam ihm so eine Assoziation.
Flaches aber Labyrinth.
Labyrinth, ja, also so wie so ein Mäuselabyrinth.
Also genauso hoch wie ein Mäuselabyrinth.
Genau, das ist aber interessant.
Aber mit breiten Gängen, sodass man auch drin laufen kann, oder?
Nee, gar nicht. Also auch von der Größe.
Von den Ganggrößen her auch ein Mäuselabyrinth.
Genau, also es wurde tatsächlich der Spitzname des Weltwunders ist auch das Mäuselabyrinth. Das ist nicht der offizielle Name, aber das ist auch der Spitzname, den man dem irgendwie gegeben hatte. Das ist natürlich insofern eine absolute Untertreibung, als dass es von Flächen, also von der reinen Fläche wurde das Ganze später irgendwie 20 Kilometer oder so lang insgesamt, krass, wenn man die Fläche zusammennahm. Aber halt von der tatsächlichen Größe sehr, sehr, sehr klein. So. Und er fing dann halt so an zu skizzieren und so zu überlegen und da sollte es irgendwie innen auch eben Malereien geben und dann so Rätsel an den Wänden hat er sich noch vorgenommen, die sollte es irgendwie auch geben. Ihm war auch wichtig, da tatsächlich auch Botschaften zu verstecken, also tatsächlich seine Prinzipien auch irgendwie niederzuschreiben. Beispielsweise war das tatsächlich die erste Niederschrift, in der auch zum Beispiel stand, du darfst als Mann auch einen Mann lieben. So, das
gerne machen,
genau. Genau, kannst du gerne. Ist doch schön. Dann so ein Zwinker-Smiley. Und da so wurde auch der Zwinker-Smiley erfunden, by the way. Theodor war echt krass.
Emojis dann auch gleich erfunden, ja.
Genau. Also die Vorläufer, natürlich nicht direkt. Aber das war dann halt alles so in Schriften zu sehen. Und das hat er erstmal noch skizziert auf einem Pergament oder was es damals war. Und das Tragische oder das, was dem Ganzen ein bisschen Dramatik verschaffte, war natürlich, dass bei diesen Skizzen eines Tages seine Frau in den Raum kam und sah, was er da niederschrieb. So.
Ja.
Und dann?
Ja. Und wie das leider so oft so ist, in dysfunktionalen Ehen, der eine denkt sich was aus, der andere ruiniert es. ich denke, alle von uns, die
schon mal verheiratet
sind. Kinder sind,
kennen das
Konzept. Theodor, absolut gute Idee, Emoticon erfunden, wollte ein schönes Mäuselabyrinth bauen, seine Frau kommt rein. Aber seine Frau, müssen wir jetzt an dieser Stelle sagen, falls der liebe Zuhörer jetzt erwartet, dass sie eine keifende, zeternde, eifersüchtige Alte ist, weit gefehlt.
Ja, ja.
Die hatte nämlich nur die besten Intentionen und ich muss sagen, mit den besten Intentionen erzielt man häufig das schlimmste Ergebnis. die hat sich nämlich gedacht, das ist sagenhaft, was mein Mann da macht. Ich liebe ihn so sehr. Er ist so ein toller Mann. Er ist einfühlsam, hört zu, drängt mich nie zu fragwürdigen Akten. Ja. Ist wirklich sehr zurückhaltend und sie fand ihn ganz toll. Und sie hat sich gedacht, er ist bestimmt viel zu schüchtern, um das überhaupt zu zeigen, weil das war so durchdrungen von seiner Persönlichkeit, die sie kannte, weil sie war seine Frau. Und egal, ob funktionale Ehe oder nicht, sie fand ihn toll und deswegen kannte sie ihn gut.
Er hat sie übrigens auch sehr geschätzt, ne? Also um das mal dazu zu sagen.
Ja. Und deshalb hat sie den Mund gehalten, hat nichts verlauten lassen, dass sie das gesehen hatte, aber hat sich gedacht, als er dann in Wald war, um sein Geschäft zu verrichten, denn er lehnte es seit einigen Wochen ab, die Toilette zu benutzen, die ganz neu so in der Lehmhütte installiert worden war, hat sie sich seine Unterlagen geschnappt und ist damit zu seinem Lehrmeister gegangen und hat gesagt, hier, bitteschön, daran arbeitet der Theo. Und das ist jetzt, das ist das nächste Projekt. Das muss gemacht werden. Das sehen Sie sich das an, das ist eine Offenbarung. Aha. Und man ahnt es schon nicht, denn entgegen aller Erwartungen war der Lehrmeister begeistert. Mhm. Er war begeistert, er fand es großartig, Aha. Er war sprachlos. Und natürlich hätten wir jetzt alle, wie die Geschichte sich angehört hat, würde man eher denken, der Lehrmeister schaut sich das an, findet es kacke, zerreißt es, macht es kaputt oder er kennt sogar gar noch die homosexuellen Tendenzen, prangert Theodor an. Nein, er fand es großartig und es wurden sofort die Bauarbeiten begonnen. Wow. Und kurz, der Lehrmeister...
Ja, ich wollte kurz zum Lehrmeister noch ein paar Infos einholen. Lehrmeister, der war selber... Hatte er eine Ahnung von Schönheit oder er war mehr in dem Baubusiness von diesen Protztürmen drin und
genau, er war der absolute Protzbaumeister, kein Sinn für Schönheit, Funktionalität über alles. Ja. Okay. Deshalb aber, gut, dass du fragst, saßen ihm natürlich jetzt inzwischen schon die Leute so ein bisschen im Nacken, weil er hatte das Funktionalste gebaut, was es gibt. Ja. Eine Toilette. Mhm. Ja. Und er brauchte ein neues Projekt. Er brauchte irgendwas, womit er die Leute einfach catchen konnte. Mhm. Ja. Und deswegen dachte er sich, dieses Labyrinth ist natürlich perfekt, weil er sah darin eine sehr, sehr große Funktionalität. Absolute Funktionalität, nämlich Entertainment für die Leute. Ah. Zeitvertreib. Er hatte gemerkt, was die Leute an der Toilette fast am meisten mochten, war, dass man so viel andere Sachen dort noch machen kann, zum Beispiel eine Steintafel lesen oder ja, genau, solche Sachen eben.
Viele Gedichte entstanden da auch.
Beinhaare auszupfen.
Ja, sowas, ja.
Und deswegen hatte er sich gedacht, Funktionalität 2.0 ist den Leuten eine Möglichkeit geben,
sich Zeit
für sich
außerhalb der Toilette.
Ja. So. Ja. Genau. Und außerhalb des Weltgeschehens einfach mal absolut funktioniert.
Auch
und
noch,
so wurde das angefangen.
Auch noch eine kleine Frage.
Gab
es das Konzept Labyrinth vorher schon oder ist es jetzt das
erste
Mal? Achso.
Ja, aber halt nicht für aber Mäuse.
Und
auch nur nicht zum Zeitvertreib, weil ich meine, Labyrinth war halt eigentlich gefährlich.
Es war um quasi Gefängnis.
Einbrecher,
genau.
Zu verwirren und dann letztendlich am Hunger sterben zu sehen.
Und das war ja auch so ein bisschen
dieses Labyrinth ja gar nicht.
Nee, wobei der Meister hat sich natürlich schon auch, also es war ja ein bisschen makaberer Hintergrund, er hat sich gedacht, okay, wir stecken da die Mäuse rein und dann können die Leute dem zuschauen, wie die Mäuse da nicht rausfinden. Das ist natürlich schon ein grausamer Gedanke, der dahinter steckte.
Okay.
Genau. Und diese Botschaften, die in dem Labyrinth waren, waren ja eigentlich auch nur für die Mäuse gedacht.
Damit die Mäuse... Ja. Achso, das dachte der Baumeister oder war das auch die Intention vom Theo?
Nee. Theo wollte das unauffällig in die Welt... Beziehungsweise eigentlich hat er halt damit seine Thematik verarbeitet. Ihm war nicht so bewusst,
was er damit bezwecken wollte. Die Schönheit liegt im Detail, ist quasi Theos Message, die aber so vielleicht selber gar nicht so realisiert hat. Er war einfach nur überall, erzähle ich jetzt mal... los ist. Ja.
Und er hat natürlich auch einfach so, wie man manchmal vielleicht etwas aufschreibt und aus Angst, er hat natürlich sich nicht getraut, sich auf den Marktplatz zu stellen und zu schreien, hey, Männer liebt Männer, das ist kein Problem. Und so, das war natürlich seine Art. Er hat sich natürlich schon irgendwie vorgestellt, auf einmal ist das irgendwie verbreitet in der Welt, aber ich schreibe es so klein, dass mich vielleicht keiner dabei erwischt. So.
Ja, genau. So, also das wurde nun gebaut. Wir ernähren uns jetzt auch schon dem Ende der Geschichte. Es wurde gebaut und zwar ohne, dass Theodor davon eine Ahnung hatte, weil seine Frau wollte ihn damit überraschen.
Nett, ja. Also klingt
und
nett.
So wurden,
war nett gemeint.
So wurden die letzten Bauarbeiten dann tatsächlich auch beendet und das Labyrinth wurde fertiggestellt. Und jetzt kam der Tag, wo Theos Frau ihn bei der Hand nahm und sagte, komm, ich muss dir was zeigen. Theo war ein bisschen apprehensive, weil er Angst hatte, dass es vielleicht Sex war. Ja. Aber er schätzte seine Frau sehr, er wollte sie auch nicht traurig machen, also kam er mit.
Er hatte ja auch doch schon zweimal mit ihr geschlafen, sie hatten ja auch zwei Kinder.
Ja, sie hatten ja Kinder. Ja,
aber das war auch nur zweimal, oder?
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja, er war ein sehr erfolgreicher,
sehr effizient
heterosexueller Mann. Ja. Ja, also das ein, zweimal gemacht, zweimal geklappt. Ja. Und dann, was ihn erwartete, war natürlich noch viel schlimmer als diese erste Befürchtung. Mhm. Nämlich, was er jetzt sah, war sein Labyrinth gebaut, bevor er fertig war mit der Konzeptualisierung. Mhm. Und was noch viel schlimmer war, waren die tausenden Leute, die drumherum standen und die absolut was habe ich noch vorhin gesagt? Was war das Ding seines Lehrmeisters?
Achso, was das Ding war?
Ja, halt
Schönheit
Unterhaltung.
Ist Theos Ding und das vom Lehrmeister ist Funktionalität.
Funktionalität, also. Ja.
Und die das absolut als funktionales Gebilde sahen, nämlich als Ablenkung von ihrem schnöden Alltag. Ja. Die standen da rum, haben gewettet auf die Mäuse, die irgendwie sich drin verirren. Mhm. Keiner hat die Botschaften beachtet. Ja. Alles war nur wie so ein Hahnenkampf.
Ja.
Und der Lehrmeister war total zufrieden und hat Theo auf die Schulter geklopft, gesagt, toll, gut gemacht, ja. Gutes Konzept, funktioniert großartig, die Mäuse krepieren, die Leute haben Spaß, wir haben schon 50 Bier verkauft, ja. Toll.
Ja, okay, auch Eintritt und Bier, also
ja,
das war quasi Fußballstadion
ganz genau
der damaligen Zeit, ja.
Und die Schönheit ging natürlich verloren.
Ja.
Jetzt war es so, dass Theo zunächst eigentlich die Hoffnung aufgegeben hatte. Er hatte versucht, irgendwas zu bauen, was nur schön ist. Und es war absolut umgewandelt worden in was einfach reine Funktionalität wieder nur war.
Es wurde ja später dann, also das wurde voll das Ding, Mäuselabyrinthe. Und als sie später noch immer wieder gebaut wurden, wurden natürlich die Botschaften einfach weggelassen, weil es jedem egal war. Die wurden immer hässlicher mit der Zeit, weil niemand verstanden hat, dass das der Sinn der Sache war.
Mhm. Genau, aber was jetzt Theo gemacht hat und was dieses Mäuselabyrinth zum nullten Weltwunder machte, war Folgendes. Er als schlauer Architekt und schlauer Mensch generell hatte sein letztes Ass im Ärmel noch. Und zwar, ich meine, wir haben vorhin darüber geredet, 20 Kilometer hast du gemeint,
ja,
war das
Mäuselabyrinth?
In einer Nacht- und Nebelaktion, und deshalb ist es auch ein nulltes Weltwunder,
ja.
Aber ich sag gleich noch, warum nicht das erste, muss es Theo, wir wissen nicht genau wie, irgendwie zustande gebracht haben, das ganze Mäuselabyrinth zu überdachen mit einer Kuppel von undurchdringlichem Material. Wir wissen auch nicht genau, welches Material es ist. Bis zum heutigen Tag kann kein Mensch damit irgendwas durchkommen. Jede Axt bricht ab, jede Spitzhacke zerbricht. Nichts, kein Durchkommen. Sprengungen wurden schon vorgenommen. Alles kein Durchkommen.
Mhm.
Und hat dieses ganze Areal des Mäuselabyrinths überkuppelt und hat ganz groß auf die Kuppel für alle die Leute, die am nächsten Tag wieder hingehen wollten, Bier trinken wollten, wetten wollten, draufgeschrieben, dass die wahre Schönheit in dem liegt, was man sich vorstellt, was drunter ist. Und nicht in dem, was man sieht, um sich abzulenken. Und so ging er auch von uns, der liebe Theodor, denn unter seiner Kuppel verschwand er.
Oh.
Nehmen wir an. Er war nämlich nie wieder gesehen. Mhm. Er hat nur für uns seine Tagebücher dagelassen, um mit nachzuvollziehen zu können, was seine Gedanken waren.
Ja.
Und natürlich, als es dann irgendwie an die Weltwunder ging, in dem Moment, wo er das gemacht hat, am nächsten Tag, waren alle maßlos begeistert und zugleich schockiert, weil sie sich selber so geschämt haben dafür, dass sie nicht die Schönheit gesehen hatten, als sie sie noch sehen konnten.
Weil dann haben sie auch gleichzeitig realisiert, dass es Schönheit war, die sie gesehen haben.
Ja.
Genau, aber gleichzeitig haben sie so die Funktionalität großgeschrieben, dass sie schon wieder ganz vergessen hatten, wie es eigentlich aussah.
Ja.
Und dann begann natürlich, was Theo eigentlich geplant hatte, nämlich, dass die Leute sich vorstellten, wie es aussah und sich gegenseitig erzählten, du warst nicht da, aber das sah so und so und so aus. Und in diesen ganzen Erzählungen wurde das Ganze natürlich viel schöner, als es vielleicht sogar war.
Ja.
Denn ich meine, Theo, großartig, wer ist, ne? Ich meine, er war ein Mensch, der sich das noch nicht fertig ausgedacht hatte. Es war schon schön, aber die Erzählung war natürlich besser.
Ja.
Und ja, damit hat er absolut erreicht, was er wollte, nämlich etwas, was absolut keine Funktionalität hat und nur schön ist. Mhm. Denn man kann mit dieser Kuppel nichts machen. Man kann nicht draufsitzen, ist sehr unbequem. Ja. Das Material kann man auch nicht abbauen, um es für irgendwas anderes zu verwenden. Man kann sie nur anschauen und sich vorstellen, wie schön es drunter ist.
Okay, es ist noch nicht mal so, dass es jetzt quasi noch schön ist, die Kuppel anzuschauen. Die Kuppel selber ist unspektakulär.
Nee. Ja.
Das ist einfach eine Kuppel nur.
Ja. Eine sehr lange, die über 20 Kilometer.
Genau, 20 vielleicht Kilometer, ich meine. Ja. Ist auch sehr unfunktional.
Aber ich meine, es ist auch super niedrig eigentlich, ja, ja. Weil es ja eigentlich
sieht es ein bisschen aus wie so ein
ist.
Hügel. Ja. Ja.
Wie so eine, ja. Wie so diese Bremspöller, oder?
Es wächst aber auch nichts drauf.
Ja.
Ja.
Okay.
Genau. Theos Lehrmeister wurde gefeuert.
Ja.
Die Leute hatten keine Lust mehr auf Funktionalität und der Erfinder der Toilette... Eigentlich schade. Er wollte ja auch beste Intentionen nur, ja. Aber
und das Konzept
die Zeiten
ging erstmal
geändert.
Verloren für eine ganze Weile.
Ja. Genau. Ja. Und danach haben natürlich ganz viele Leute angespornt von diesen Erzählungen angefangen, tolle Sachen auf der Welt zu bauen, weil sie sich dachten, hey, lass mal Sachen bauen, die schön sind. Mhm. Und so kamen die anderen Weltwunder überhaupt erst.
Das heißt, es war quasi schon der Grundstein für Weltwunder, aber es war nicht, also die Leute waren dann auch, das war halt auch ein bisschen das Traurige, aber das war irgendwie auch die Habgier der Menschen. Die Menschen haben jetzt, die Person, die das erste Weltwunder gebaut hat oder die ganzen Menschen, die die krassen Sachen gebaut haben, wollten dann natürlich nicht zugeben, okay, die Idee kam von jemandem. Manche wissen es nicht mal mehr, woher die ursprüngliche Idee kam. Und deswegen haben sie nicht gesagt, okay, da war so ein nulltes Grundweltwunder, sondern sie haben sich einfach nur gefreut, wenn ihr es als Weltwunder genommen wurde, quasi.
Mhm. Ja. Und natürlich das Gremium, was das entscheidet, war dann auch so hin und her gerissen, weil die konnten natürlich nicht sagen, naja, euren Erzählungen nach war es jetzt sehr schön, aber wir haben es nicht gesehen, deswegen können wir nicht sagen, dass es ein Weltwunder ist.
Genau.
Und im Endeffekt, ich würde sagen, ich habe Theodor von Nazareth natürlich auch persönlich studiert im Sinne von der psychologischen Seite. Mhm. Und ich muss sagen, ich glaube, er hat erreicht, was er wollte. Denn wenn er das erste Weltwunder gewesen wäre, wäre das ja fast schon wieder funktional gewesen, um Ansporn zu geben für die anderen Weltwunder.
Ja.
Aber er wollte ja wirklich nur den Ansporn geben, dass Leute was bauen, was schön ist.
Ja.
Und das hat er geschafft. Da war es ihm, glaube ich, ganz egal, ob er den Credit am Ende bekommt oder nicht.
Mhm. Ja.
Sonst wäre er, glaube ich, außerhalb seiner Kuppel geblieben und hätte gesagt, Leute, ich habe das gebaut.
Ja.
Ich kann euch sagen, wie das aussieht. Hier, ich habe es aufgezeichnet. Aber hat er nicht. Er wollte wirklich mit diesem Meisterwerk einfach nur eine Aussage treffen.
Ja.
Das glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Also das war, glaube ich, war's, ne?
Das klingt sehr einleuchtend. Ich fühle mich weiser als vorher. Belehrt ist vielleicht negativ belegt, aber das meine ich auch. Ich habe was gelernt.
Mhm.
Ja, dankeschön.
Gerne.
Ja, gerne.
Nachbesprechung, wir rekapitulieren in der Nachbesprechung. Nachbesprechung.
Hast du noch irgendein abschließendes Moral oder so?
Was ich rausziehe,
genau.
Ist jetzt die Quintessenz von dem nullten Weltwunder ist mehr oder weniger, dass die Schönheit drunter liegt. Aber ist es jetzt verwerflich, dass bei den anderen Weltwundern die Schönheit nicht drunter liegt? Ist es verwerflich, dass sie so offen zur Schau gestellt wird?
Na, ich meine, ich glaube, die Essenz ist eher so, Schönheit hat ganz viele Ebenen.
Ja.
Und die erste ist natürlich irgendwie, dass es schön aussieht. Aber dann bei den Weltwundern ist ja bestimmt auch, wie es sich anfühlt.
Ja.
Und was man sich, wie man sich's vorstellt.
Mhm. Ja.
Ich glaube, bei den Weltwundern ist es nicht verwerflich, dass es
nee,
dass man
ich
sehen
auch so.
Kann.
Ja.
Ich finde eher, dass es auch okay ist. Es ist halt auch einfach, das ist sehr, sehr platt gesagt, aber Vielfalt ist einfach immer okay. Und es ist halt auch okay, mal was zu bauen, einfach nur damit es schön aussieht. Und es ist aber auch super sinnvoll und gut, Sachen zu bauen, die eine Funktionalität haben.
Und die anderen Weltwunder haben theoretisch eine Funktionalität? Ich meine.
Na klar, das Taj Mahal zum Beispiel, da kann man ja reingehen und beten. Das ist ein Tempel, glaube ich, vor allem.
Das ist ein Grabstätte.
Ich glaube, das ist einfach so ein, das ist zum Beispiel ein perfekter Kompromiss.
Ja.
Schön und sinnvoll.
Ja, genau.
Also. Ja. Ja, es gibt auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall alle Weltwunder haben, glaube ich, mehr Sinn als das Nullte. Weil das Nullte ist halt wirklich nur in dem jetzigen Zustand eine Kuppel.
So ist es.
die noch nicht
ist. Ich glaube, wie gesagt, der Theodor wollte nur den Grundstein legen für Leute, baut ruhig Sachen, die auch schön aussehen.
Genau.
Wenn dafür ein bisschen Funktionalität drauf geht, ist nicht schlimm.
Und ganz noch dazu zu sagen natürlich, weil warum es auch nie gekürt wurde, sage ich mal, was du eben angesprochen hast, das ist natürlich so klein, dieses ganze Ding, dass mittlerweile man sich mal nicht mal sicher ist. Also es gibt natürlich diese Hügel, aber man ist sich nicht mal sicher, ob jetzt da wirklich dieses Mäuselabyrinth drunter ist. Es ist ja alles von der Größe so klein, was übrigens auch noch eine Moral ist, ist natürlich, dass es nicht auf die Größe ankommt. Und dass man halt es nicht widerlegen oder belegen kann. Also man könnte ja theoretisch, könnte ja jeder sagen, hier ist ein Hügel, da ist ein Mäuselabyrinth drunter. Und deswegen kann man jetzt natürlich auch das dem Gremium nicht verdenken, dass sie nicht sagen, das ist ein Weltwunder, wenn man das nicht mal nachweisen kann, dass es
Ich finde schon, dass man das dem Gremium verdenken könnte, weil das ist ja dann eigentlich verkannt, mehr oder weniger, dass da auch was Schönes ist.
Das stimmt. Aber es ist halt auch so, dass Menschen mal...
Also ich würde mir dann denken, so, man kann auch die Sachen ehren, die jetzt nicht prunk und prächtig sind, sondern es sind auch Sachen schön, die jetzt nicht sofort auffallen.
Ja, ja.
Aber es fällt ja gar nicht auf.
Ja, aber nach der Logik könntest du ja alles, könntest du ja jetzt auch einen Stein nehmen und sagen, ich möchte, dass das ein Weltwunder ist. Es geht ja nicht darum, dass es nicht geehrt wird, sondern dass es als Weltwunder gilt. Darum geht es ja. Das Gremium muss ja auch entscheiden, okay, nicht nur ist das schön, weil es gibt schon GremiumsmitgliederInnen, die gesagt haben, das ist total schön, ich finde es super schön. Und die anderen haben gesagt, okay, hast recht, aber das reicht nicht dafür, dass es ein Weltwunder ist.
Okay.
Und das Schönste ist, wie gesagt, glaube ich, für Theodor gewesen, dass die Leute einander dann erzählt haben, wie es aussah. Und dadurch wurde es einfach viel mehr, als es hätte sein können.
Ja.
Und nur jetzt als, quasi, wenn du mich schon nach der Moral fragst, was ist denn die Moral, um zurückzuschießen einfach, glaubt ihr, in Bezug auf seine Homosexualität? Da ist ja jetzt quasi gar nichts ans Licht gekommen, mehr oder weniger. Musste auch nicht sein, oder? Das war ganz schön.
Nee, also ich glaube nicht, wenn man mehr realistisch ist, das wäre halt nicht gut ausgegangen für ihn damals, wenn es ans Licht gekommen wäre. Ja. Ich finde halt schön, dass es halt schon damals...
Ich meine, er ist danach jetzt quasi ja sowieso verschwunden.
Er ist verschwunden, aber...
Oh Gott.
Man weiß nicht, was da passiert ist, aber das Ding ist, ich finde es halt schön und gut zu wissen, dass es schon damals Menschen gab, die das einfach erkannt haben, dass es in Ordnung ist.
Also es gab Leute, die sich das eigentlich auch angesehen haben. Es gab nicht nur die Leute, die Mäusewetten abgeschlossen.
Nee, er hat sie erkannt. Für sich selbst.
Für sich selber. Ja. Dass es okay ist.
Das ist ja fast am wichtigsten.
Das ist absolut am wichtigsten. Das heißt, er hat es erst erkannt, wie er es gesehen hat, das fertige Labyrinth, oder schon in der Planung? Vielleicht habe ich das in der Story verpasst. War das der Moment, wo er das bemerkt hat, dass es voll fein ist, schon wie er es geplant hat?
Ich weiß nicht, ich würde sagen beides, oder? Währenddessen hat er es vielleicht noch nicht richtig gemerkt, aber er hat es ja schon integriert.
Das ist schon schwierig festzustellen.
Und dann als er unter der Kuppel verschwand, hat er es fully embraced.
Wir wissen ja auch nicht, ob er unter der Kuppel verschwand. Vielleicht hat er sich, fully embraced, dass er sich gedacht hat, so, ich nehme jetzt meinen Lover hier und verschwinde über alle Berge. Das könnte auch sein.
Kann auch sein. Wir wissen es nicht.
Okay, aber dann.
Er hat übrigens seiner Frau all sein Geld hinterlassen. Ja, die hat in Sausen.
Das wäre die nächste Frage.
Hat es aber natürlich sehr gut verwaltet, weil die war nicht dumm. Ja.
Es ist auch nicht so, dass sie das nicht, sich gedacht hätte. Also, sie war,
sie wusste eigentlich Bescheid, auch mehr oder weniger.
Okay. Ja, aber sie haben natürlich nicht drüber gesprochen. Nee. Sie hat auch zu seinem Schutz, sie hatte auch Angst. Ja.
Ja, halt, man kennt das ja aus den Zeiten, ne? Man weiß es, aber man spricht nicht drüber.
Genau. So.
Okay,
würde.
Ja?
Achso, wo hast du noch was zu sagen?
Passt.
Okay.
Ich wollte nur sagen, ich würde sagen, das ist, das war von ihm eine sehr gute, er hat für vieles einen Grundstein gelegt.
Mhm. Einiges, ja.
Eben auch zum Beispiel für dieses, es ist noch nicht so weit, dass die Welt es akzeptieren kann, aber ich lege hier schon mal ein Symbol hin für, stellt euch vor, wie schön es sein kann.
Genau.
Mhm. In jeder Hinsicht.
Auch irgendwie
freie Liebe.
Liebe. Aber auch das Konzept, stellt euch vor, wie schön es sein kann. Oder stellt euch, nett, sehr schön auf jeden Fall.
Er hat sich eben gedacht, wenn die Leute sich nicht vorstellen können, wie schön etwas sein kann, dann kann es auch niemals schön sein.
Ja.
Korrekt. Dankeschön. War das jetzt schon die Postbesprechung eigentlich mehr oder weniger?
Ja, wenn du noch, hast du noch irgendwas zu sagen? Hast du gedacht, es geht in eine andere Richtung? Hattest du eine andere Idee? Oder du, Clara, du hast ja eigentlich den...
Nee, das war total spontan, wie es ja auch sein soll mit dem Labyrinth. Und dann fand ich es richtig cool.
Ich dachte irgendwann mal, dass es vielleicht... Nee, eigentlich hatte ich kurz drüber nachgedacht, ist jetzt die Labyrinth, so Mäuselabyrinth, so die erste Form der Niederschreibung, aber vorher wurde schon Papyrus eingeführt, von daher konnte das nicht sein. Und da es ja jetzt verdeckt ist, hätte es auch ein bisschen die Story, wie sie jetzt ist, verhunzt, wenn es quasi ein Buch gewesen wäre, was man sich hätte durchlesen sollen.
Ja. Ich fand das schön.
Ja, sehr nett. Vor allem auch irgendwie weniger, so ein bisschen weniger verschlungen wie die Geschichte zuvor. Also ich fand sie sehr...
Ironischerweise, weil es ein Labyrinth ist.
Tatsächlich. In der echten Welt mehr verschlungen, aber zu erzählen gar nicht so verschlungen. Sehr straightforward, was auch wieder ironisch ist.
Straight.
Ich würde dann noch so eine kleine, vielleicht noch so eine Abmoderation machen?
Kannst du, hau raus.
Ja.
Okay. Das werden wir rausschneiden, dass ich das überlege, weil das ist natürlich... Nein, müssen wir auch
mehr,
gar nicht.
Mehr Arbeit.
Keine Ahnung.
Okay.
Nee, ich würde sagen, das ist damit kann schließen wir.
Ja.
Entschuldigung, was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte mich nur beklagen, dass du, immer wenn du sagst, du willst es rausschneiden, muss ich es halt rausschneiden.
Genau. Vielen Dank an dieser Stelle an Bene, unseren Schneider, der gerne und richtig gut und schnell, wollte ich vorhin, ich habe mich schon bedankt in dem Teil, den wir rausschneiden.
Und wir dachten, und du hörst es sowieso, weil du musst es ja rausschneiden.
Das haben wir gesagt. Ja, also danke an dieser Stelle an alle Beteiligten. Es war eine Freude. Hiermit schließen wir unsere heutige Ausgabe zum Thema Schönheit. Es war wundervoll, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was für Geschichten wir das nächste Mal hören. Wir haben sehr viel gelernt. Wir schicken nochmal liebe Grüße aus dem FF an alle Personen. Und denkt immer dran... Schönheit liegt im Auge des Betrachters und darunter und darüber und überall und überhaupt. Und ja, Vampire sind trotzdem auch cool.
Auch cool und können sogar Zeitreisen und Gestalten wandeln.
Und Fotos machen und vieles mehr.
Ja.
Genau, ja, genau.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.